Ihr fraget, wie werden wir Feuer unserem Herzen entlocken, damit wir mit demselben dieses Holz entzünden möchten? O Brüder und Freunde, welch eine Frage von euch! Ist denn nicht ein einziger Gedanke an Jesum hinreichend, um das Herz für ihn überhell aufflammen zu machen? O Brüder und Freunde, könntet ihr es fassen, was dieser Name aller Namen besagt, was er ist und welch eine Wirkung in ihm? Ihr müsstet ja augenblicklich in eine so mächtige Liebe zu Jesu übergehen, deren Feuer hinreichend wäre, ein ganzes Heer von Sonnen zu entzünden, dass sie darob noch ums tausendfache heller flammen möchten, in ihren endlos weiten Raumgebieten, als solches bis jetzt der Fall ist. Ich sage euch, Jesus ist etwas so ungeheuer Großes, dass, so dieser Name ausgesprochen wird, die ganze Unendlichkeit von zu großer Ehrfurcht erbebt. Saget ihr Gott, so nennt ihr zwar auch das allerhöchste Wesen, aber ihr nennt es in seiner Unendlichkeit. Da es ist erfüllend, das unendliche All, und wirkt mit seiner unendlichen Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber in dem Namen Jesus bezeichnet ihr das vollkommene, mächtige, wesenhafte Zentrum Gottes. Oder noch deutlicher gesprochen, Jesus ist der wahrhaftige, allereigentlichste, wesenhafte Gott als Mensch, aus dem erst alle Gottheit, welche die Unendlichkeit erfüllt, als der Geist seiner unendlichen Macht, Kraft und Gewalt, gleich den Strahlen aus der Sonne hervorgeht. Jesus ist demnach der Inbegriff der gänzlichen Fülle der Gottheit. Oder in Jesu wohnt die Gottheit in ihrer allerunendlichsten Fülle. Darum denn auch alle Zeit die ganze göttliche Unendlichkeit angeregt wird, so dieser unendlich heiligst erhabene Name ausgesprochen wird. Und dieses ist zugleich auch die unendliche Gnade des Herrn, dass er sich hatte gefallen lassen, anzunehmen, das körperlich-menschliche. Warum aber tat er dieses? Höret, ich will euch nun ein kleines Geheimnis enthüllen. Vor der Darniederkunft des Herrn konnte nimmerdar ein Mensch mit dem eigentlichen Wesen Gottes sprechen. Niemand konnte dasselbe je erschauen, ohne dabei das Leben gänzlich zu verlieren. Wie es denn auch bei Moses heißt, Gott kann niemand sehen und leben zugleich. Es hat sich zwar der Herr in der Urkirche wie auch in der Kirche des Melchisedek, zu der sich Abraham bekannte, wohl öfter persönlich gezeigt und hat gesprochen mit seinen Heiligen und selbst gelehrt seine Kinder. Aber dieser persönliche Herr war eigentlich doch nicht unmittelbar der Herr selbst, sondern allzeit nur ein zu diesem Zwecke, mit dem Geiste Gottes erfüllter Engelsgeist. Aus solch einem Engelsgeiste redete dann der Geist des Herrn, also, als wenn unmittelbar der Herr selbst redete. Aber in einem solchen Engelsgeiste war dennoch nie die vollkommenste Fülle des Geistes Gottes gegenwärtig, sondern nur insoweit, als es für den bevorstehenden Zweck nötig war. Ihr könnet es glauben, in dieser Zeit konnten auch nicht einmal die allerreinsten Engelsgeister die Gottheit je anders sehen, als ihr da seht die Sonne am Firmamente. Und keiner von den Engelsgeistern hätte es je gewagt, sich die Gottheit unter irgendeinem Bilde vorzustellen, wie solches auch noch unter Moses Zeiten dem israelischen Volke auf das Strengste geboten wurde, dass es sich nämlich von Gott kein geschnitztes Bild, also durchaus keine bildliche Vorstellung machen sollte. Aber nun höret, diesem unendlichen Wesen Gottes hat es einmal wohlgefallen, und zwar zu einer Zeit, in welcher die Menschen am wenigsten daran dachten, sich in seiner ganzen unendlichen Fülle zu vereinen und in dieser Vereinigung anzunehmen, die vollkommene menschliche Natur. Nun denket euch, Gott, den nie ein geschaffenes Auge schaute, kommt als der von der allerunendlichsten Liebe und Weisheit erfüllte Jesus auf die Welt. Er, der Unendliche, der Ewige, vor dessen Hauche Ewigkeiten zerstäuben wie lockere Spreu, wandelte und lehrte seine Geschöpfe, seine Kinder, nicht wie ein Vater, sondern wie ein Bruder. Aber das alles wäre noch zu wenig. Er, der Allmächtige, lässt sich sogar verfolgen, gefangen nehmen und dem Leibe nach töten von seinen nichtigen Geschöpfen. Saget mir, könntet ihr euch eine unendlich größere Liebe, eine größere Herablassung denken als diese, die ihr an Jesu kennet, durch diese unbegreifliche Tat hat er alle Dinge des Himmels anders gestaltet. Wohnt er auch in seiner Gnadensonne, aus welcher das Licht allen Himmels unversiegbar zuströmt, so ist er aber dennoch ganz derselbe leibhaftige Jesus, wie er auf der Erde in all seiner göttlichen Fülle gewandelt ist als ein wahrer Vater und Bruder, als vollkommener Mensch unter seinen Kindern gegenwärtig. Er gibt all seinen Kindern alle seine Gnade, Liebe und Macht und leitet sie selbst persönlich wesenhaft, endlos mächtig zu wirken in seiner Ordnung. Ehedem war zwischen Gott und den geschaffenen Menschen eine unendliche Kluft. Aber in Jesu ist diese Kluft beinahe völlig aufgehoben worden. Denn er selbst, wie ihr wisset, hat uns dieses ja doch sichtbar angezeigt. Fürs Erste durch seine menschliche Darniederkunft, fürs Zweite, dass er uns nicht einmal, sondern zu öfteren Malen Brüder nannte. Fürs Dritte, dass er mit uns aß und trank und alle unsere Beschwerden mit uns trug. Zum Vierten, dass er als der Herr der Unendlichkeit sogar der weltlichen Macht Gehorsam leistete. Zum Fünften, dass er sich hat von weltlicher Macht sogar gefangen nehmen lassen. Zum Sechsten, dass er sich sogar durch die weltlich mächtige Intrige hat ans Kreuz heften und töten lassen. Und endlich zum Siebenten, dass er selbst durch seine Allmacht den Vorhang im Tempel, welcher das Allerheiligste vom Volke trennte, zerrissen hat. Daher ist er auch der alleinige Weg, das Leben, das Licht und die Wahrheit. Er ist die Türe, durch welche wir zu Gott gelangen können. Das heißt, durch diese Türe überschreiten wir die unendliche Kluft zwischen Gott und uns und finden da Jesum, den ewigen, unendlich heiligen Bruder. Ihn, der es allzu gewollt hat, dass diese Kluft aufgehoben würde, können wir denn nun doch sicher über alles lieben? Daher, wie ich gleich anfangs gesagt habe, genügt zur Erweckung unserer Liebe zu Jesus ja doch sicher schon ein einziger Gedanke. Nur sein Name in unserem Herzen ausgesprochen sollte ewig genug sein, um in aller Liebe für ihn zu erbrennen. Daher sprechet auch ihr in eurem Herzen diesen Namen würdig aus, und ihr werdet es selbst erschauen, in welcher Fülle das Feuer der Liebe aus euren Herzen hervorbrechen wird, zu entzünden das Holz des Lebens, durch welches die Heiden genesen sollten, an diesem neuen Opferaltar. Solche Heiden, wie sie einst mein Bruder Paulus bekehrte, gibt es in unserer Zeit noch gar viele. Ja, es gibt Heiden, die sich Christen nennen, aber dabei ärger sind in ihren Herzen als diejenigen, die einst Moloch und Baal anbeteten. Wenn das Holz auf diesem Altar wird zum Brennen kommen, da erst werdet ihr in dieser aus euch selbst gerufenen Welt so manches erschauen, das ihr bis jetzt noch nicht erschaut habet. Denn ich sage euch, in der Welt der Geister gibt es unergründliche Tiefen. Kein geschaffener Geist könnte dieselben je ermessen. Aber wir sind im Geiste des Herrn. Sein Geist lebt, waltet und wirket in uns. Und in diesem Geiste ist uns keine Tiefe unergründlich. Denn niemand kann wissen, was im Geiste ist, denn allein der Geist. So kann auch niemand wissen, was in Gott ist, denn allein der Geist Gottes. Jesus, der vereinigte Gott, in aller seiner Fülle, aber hat uns erfüllt mit seinem Geiste. Und mit diesem seinem Geiste in uns können wir auch dringen in seine göttlichen Tiefen. Also denket euch nun den Namen aller Namen, den Heiligsten aller Heiligkeit, die Liebe aller Liebe, das Feuer des Feuers, und das Holz am Altar wird brennen.